Sicherheitsbewusst reden wir über Sicherheit. Mit spannenden Gästen und Thomas Geuser.
Hallo und herzlich willkommen bei Sicherheitsbewusst. Eine neue Folge im neuen Jahr 2026 hat begonnen. Wir befinden uns nach dem World Economic Forum und nach der Münchner Sicherheitskonferenz, und zwischen diesen beiden Veranstaltungen hat in Wien eine Veranstaltung stattgefunden, nämlich die Präsentation des Risikobilds des Bundesministeriums für Landesverteidigung. Mein Gast heute ist Generalmajor Ronald Bartok und ich bin bei ihm im Büro. Das freut mich sehr. Herzlich willkommen, Herr Generalmajor.
Herzliches Grüß Gott und danke für die Einladung.
Danke, dass wir hier sein können. Jetzt lautet der Titel dieses Risikobilds heuer Ende der Ordnung und dahinter steht ein Fragezeichen. Meine erste Frage wäre, warum steht hier ein Fragezeichen?
Das Fragezeichen wurde bewusst gesetzt, um darauf hinzuweisen, dass möglicherweise es noch diverse Zweifel gibt, dass die Ende der uns altbekannten Ordnung, sprich auf einer regelbasierten, von liberalen Grundsätzen beherrschten Ordnung vorgenommen wird, um allerdings sofort die Antwort zu liefern, dass die Ende der Ordnung erreicht ist, jawohl, allerdings die Zeichen darauf gesetzt sind, dass der Umbruch so erfolgt, dass eine neue Ordnung entstehen muss.
Also Fragezeichen als Stilmittel mehr denn als Aussage?
Absolut, denn die Aussagen wurden ja dann im Anschluss an die Begründungen geliefert, warum es zu einer Ausprägung einer neuen Weltordnung kommen wird.
Dann kommen wir zur Einstiegsfrage. Wann waren Sie denn zuletzt sicherheitsbewusst?
Das bin ich täglich. Aufgrund meiner Funktion als Leiter der Direktion für Verteidigungspolitik und internationale Beziehungen ist es mein täglich Brot. Ich bin seit dem Jahre 2010 im sicherheits- und verteidigungspolitischen Themen verhaftet und dementsprechend muss ich mich täglich damit auseinandersetzen und es ist meine fokussierte Aufgabe. Ich beginne zum Beispiel den Morgen mit dem Frühstück und schaue im Internet nach, was denn über Nacht schon wieder global passiert ist. Also Sicherheitspolitik dominiert mein berufliches und sogar privates Leben.
Ihr persönlicher Bezug zu diesem Projekt ist der, dass Sie es ja schlussendlich präsentiert haben, das Leitreferat bei dieser Veranstaltung gegeben haben und den Gesamtprozess verantworten.
Absolut. Es ist ein entscheidender Teilprozess, der meiner Direktion zugeordnet ist und der nennt sich die verteidigungspolitische Vorausschau. Genauso wie ein anderer entscheidender Teilprozess ist die sicherheitspolitische Beratung. Also die Verknüpfung dieser beiden Teilprozesse stellen letztendlich einen der wesentlichen Grundaufträge für meine Direktion dar.
Wenn wir jetzt von Risikobild sprechen, dann sprechen wir von der Veranstaltung, dann sprechen wir von dieser Leitgrafik, die so seit einigen Jahren in einer runden Darstellung sich abzeichnet und das als Radargrafik irgendwie beschrieben werden kann. Und da ist dann eine Publikation mit 300 Seiten und wahrscheinlich noch andere Dokumente, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind.
Das ist absolut korrekt. Man muss generell unterscheiden. Es gibt das Risikobild, das wir präsentieren jeweils am Anfang des Jahres, welches eine Vorausschau nimmt für den Zeitraum 1 bis 2 Jahren. Wir haben aber daneben auch ein Risikobild, das sich auf den Zeitrahmen bis zu 10 Jahren fokussiert. Das, was wir öffentlich machen, was übrigens auch im Internet abrufbar ist und nicht nur durch die Druckpublikationen, das ist das verteidigungspolitische Risikobild für die nächsten ungefähr 2 Jahre.
Wie kommen Sie denn zu den zentralen Aussagen, die Sie dann wirklich präsentieren? Wie lang ist der Vorlauf und wer ist aller beteiligt an diesem, ich würde es mal nennen, sicherheitspolitischen Storytelling, das hier auch betrieben wird?
Das Risikobild selbst wird zwar nur einmal im Jahr, sprich am Anfang des jeweiligen Jahres, der Öffentlichkeit präsentiert. Allerdings natürlich steht da ein langwieriger Prozess davor, um zu diesem Ergebnis zu kommen. Das heißt, wenn ich am 26. Jänner des heutigen Jahres das Risikobild 2026 präsentieren durfte der Öffentlichkeit, dann arbeiten wir jetzt bereits natürlich an der Ausarbeitung des Risikobildes für 2027. Das heißt, wir nehmen pausenlos auf permanenter Basis eine sogenannte Umfeldszenarienanalyse vor und gemischt mit Trendanalysen, damit wir auch kurzfristig den Auftrag einer sicherheitspolitischen Beratung sicherstellen können.
Jetzt ist das einmal im Jahr die Möglichkeit, wirklich Schlagzeilen zu machen. Ich habe mir die Schlagzeilen herausgeholt. Risikobild 2026, die Welt wird unsicherer. Österreich ist so gefährdet wie noch nie. Bundeswehr präsentiert Risikobild 2026, Ende der Ordnung. Atomkriegsgefahr auf historischem Höchststand. Die Welt wird unsicherer. Atomkriegsgefahr sehr groß. War das das, was Sie heuer erreichen wollten?
Definitiv, nur der Auftrag ist damit noch nicht erfüllt. Weil es reicht uns natürlich nicht, nur eine Momentaufnahme des Risikobildes darzustellen, sondern in weiterer Folge ist es uns ein großes Anliegen, dass die Bedrohungen, die für die Sicherheit Österreichs entstehen, natürlich so vielfältig und so umfassend als möglich auch in weiterer Folge weitergetragen werden. Das heißt, die Präsentation des Risikobildes ist nur der Startschuss. In weiterer Folge werden zum Beispiel auch die Informationsoffiziere des österreichischen Bundesheeres so eingesetzt, damit sie an den Schulen im Sinne der Wiederbelebung und Fokussierung auf die geistige Landesverteidigung genau diese Messages des Risikobildes auch in den Schulen präsentieren. Genauso bin ich aufgerufen, das Risikobild je nach Antrag auch parlamentarischen Vertretern zur Verfügung zu stellen mit Vorträgen oder anderen Ministerium. Ich werde in Kürze zum Beispiel das Privileg haben, beim Wirtschaftsministerium das Risikobild in einer detaillierteren Form präsentieren zu können. Das geht über Medienauftritte und dergleichen mehr.
Im Jahr 2025 haben Sie aufhorchen lassen mit der Aussage, Europa befindet sich bereits im Kriegszustand und dann in der Folge ausgeführt, was hybride Kriegsführung heutzutage bedeutet. Inwieweit ist das generell Teil von einem, würde ich mal sagen, Informationsauftrag, den Sie auch für die Bundesregierung und für die Gesellschaft erfüllen?
Das Risikobild, und das ist jetzt ganz wichtig zu betonen, ist zwar ein Produkt des Bundesministeriums für Landesverteidigung, aber richtet sich nicht ausschließlich an das Verteidigungsministerium, sondern zielt natürlich darauf ab, auf die gesamtstaatlichen Erfordernisse und Bedrohungen einzugehen und dort auch mit entsprechenden Empfehlungen punkten zu können. Und es ist auch nicht so, dass wir bei der Erstellung des Risikobildes im eigenen Saft nur braten. Im Gegenteil, wir sind speziell darum bemüht, auch Expertise, sei es in Österreich oder von internationaler Basis her, unser Risikobild so zu verdichten, dass es auch die allgemeine Akzeptanz findet. Das heißt, wir schließen in unserer Analyse in der Erstellung des Risikobildes auch internationale Experten ab. Man hatte gesehen bei der Präsentation des Risikobildes, dass im anschließenden Panel Vertreter Deutschlands, Schweiz alle zugegen waren, um sicherzustellen, dass hier eine höchstmögliche Akzeptanz erreicht wird.
Kommen wir zu dieser Radargrafik. Da gibt's eigentlich nur noch eine Dimension, nämlich ich würde es nennen, die Relevanz, die mit sehr hoch und mittel bewertet wird. Mhm. Bei anderen Risikodarstellungen ist man doch eher gewöhnt, die Eintrittswahrscheinlichkeit und die Schadenhöhe oder den Effekt, den der Eintritt eines Risikos auf die Gesellschaft hat. Warum ist man von dieser Form, die früher verwendet wurde, eigentlich abgekommen und hat diese runde Darstellung gewählt?
Wir wollen auch plakativ, grafisch darstellen, welche zentralen Bedrohungen sich derzeit für Österreich, aber nicht nur für Österreich, sondern natürlich auch für Europa darstellen. Das heißt, die Grafik ist nur eine visible Unterstützung des Gesagten. Und natürlich ist es bei uns auch im Zentrum, dass wir nach wie vor die Eintrittswahrscheinlichkeit gegenüber der Schadensschwere gegenüberstellen. Und ich betone es auch immer wieder mit einem Beispiel bei der Präsentation, dass zum Beispiel ein Luftangriff auf Österreich derzeit höchst unwahrscheinlich ist, aber die Schadensschwere extrem massiv wäre. Während andere Bedrohungen, wie die täglich auf uns auftreffenden Cyberbedrohungen in ihrer Schwere derzeit noch bewältigbar sind, weil wir gut genug noch aufgestellt sind, aber natürlich die Schadensschwere dementsprechend auch enorm wäre. Und so verdichtet sich das Bild und dementsprechend sind wir dann aufgefordert, um auch auf der Grafik darzustellen, welche Risiken sind als sehr hoch, hoch und mittel einzustufen.
Das heißt, je näher man dem Zentrum rückt, desto akuter, desto intensiver sind die Risiken in der aktuellen Bearbeitung und auch desto größer ist der akute Schaden, der eintreten würde, wenn diese Bearbeitung nicht gelingt.
Genau. Je näher ein Risiko ins Zentrum rückt, bedeutet das gleichzeitig, dass es hier kritischer wird für Österreich. Und dass wir aufgefordert sind, uns auf speziell auf diese Bedrohungen, wie gesagt, in einem Zeitraum der nächsten 2 Jahre einzustellen.
Kleiner Einschub, liebe Hörerinnen und Hörer, bitte gehen Sie auf die Website www.verteidigungspolitik.at und sehen Sie sich nach Möglichkeit das dort zur Verfügung gestellte Material an. Das hilft beim Verständnis nicht nur dieser Podcast-Folge, sondern vielleicht allgemein des Weltgeschehens.
Sicherheitsbewusst entsteht in Kooperation mit der A1 Telekom Austria sowie mit der FH Campus Wien, Fachbereich Risiko- und Sicherheitsmanagement.
Herr Generalmajor, mir fällt auf, dass im Bereich der hohen Relevanz sich zwei wirtschaftliche Risiken befinden, nämlich wirtschaftlicher Protektionismus und Deindustrialisierung. Wenn ich Ihre Darstellung jetzt richtig lese, findet das statt und hat Auswirkungen und ist zu bearbeiten, aber nicht akut und prioritär.
Dieses Risiko ist vor allem geschuldet dem unilateralen Handeln der Donald Trump II-Administration. Wenn Donald Trump hier Protektionismus seiner eigenen Wirtschaft so weit vorantreibt, dass er bereit ist, hier Strafzölle gegenüber seinen wirtschaftlichen Partnern auszulösen, dann muss dieses Risiko als kritisch beurteilt werden. Ich sage jetzt nur als Beispiel und generell auch bei der Präsentation ist es so, dass ich immer bemüht bin, die Risiken auch mit aktuellen Beispielen zu untermauern. Wenn also Donald Trump gegenüber Kanada 100% Strafzölle angedroht hat, weil Kanada sich quasi erdreistet hat, in Verhandlungen mit China zu treten, um ein Wirtschaftsabkommen zu treffen, dann ist das ein klassischer Protektionismus, der auch alle anderen Staaten treffen kann. Und es ist ja bereits so, dass er Strafzölle angedroht hat, auch gegenüber der Europäischen Union, gegenüber einzelnen europäischen Staaten. Zum Beispiel in seiner Ambition, Grönland sich einzuverleiben, nachdem dem bislang nicht nachgekommen wurde, ist eine der klassischen Varianten, hier mit wirtschaftlichen Drohungen auf den Tisch zu knallen. Und deswegen ist dem so. Der wirtschaftliche Schutz Österreichs ist natürlich auch zu einem großen Anteil davon abhängig, und das ist jetzt im Konnex mit dieser sogenannten Deindustrialisierung zu sehen, dass wir uns darauf wappnen müssen, dass Österreich als wirtschaftlicher Standort, egal welche Strafzölle von links oder rechts vielleicht auf uns einprallen könnten, so gewappnet sind, dass wir unseren wirtschaftlichen Standort sichern. Denn es zeichnet sich ja jetzt bereits ab, dass es immer mehr Firmen gibt, aus welchen Gründen auch immer, die Österreich als Standort verlassen und ins Ausland verlagern. Zum Beispiel, weil die Produktionskosten im Ausland geringer sind als Österreich. Das ist gemeint mit der Gefahr, dass es zu einer möglichen Deindustrialisierung auf weitere Folge kommen könnte.
Sie haben in dem Zusammenhang und auch im Bereich der militärischen Kooperation auch davon gesprochen, dass die USA kein Partner mehr sind, sondern als Akteur eingestuft werden. Also man könnte sagen, opportunistisch, vielleicht auch erratisch agiert. Ist das das Ende einer Freundschaft?
Bedauerlicherweise bleibt uns kein anderer Schluss. Und es ist natürlich auch hier wieder der Donald Trump 2-Administration geschuldet, die mit ihrer ausgewiesenen Ambition und Strategie America First alles gegenüber anderen entgegenstellt. Das heißt, wir können uns nicht mehr darauf verlassen, dass die USA, wie sie einst als Partner für Europa noch gegolten haben, auch weiterhin ihre Sicherheitsgarantien aufrechterhalten werden. Das ist dem Umstand geschuldet, dass der zukünftige Strukturkonflikt zwischen den USA und China stattfinden wird. Die Briten sehen hier eine Auseinandersetzung, die sich über die nächsten 30 Jahre hinwegziehen wird. Das heißt, USA verlagert sein Schwergewicht in den indopazifischen Raum, in die Arktis, weil sie dort auf China und natürlich in weiterer Folge auch auf Russland treffen. Dementsprechend kündigt Donald Trump an, dass Europa sich um seine eigene Sicherheit selbst zu kümmern habe. Donald Trump ist kein Freund von Europa. Und er hat ja schon in einem Statement ganz klar ausgedrückt, die Europäische Union wurde nur deswegen gegründet, um den USA zu schaden. Donald Trump ist ein Geschäftsmann. Das heißt, er ist immer bereit, Deals zu seinen Gunsten einzugehen. Ein entscheidender Faktor ist, dass Europa sich im Verlauf der letzten Dekaden immer auf die USA verlassen haben. Und in diesem Punkt muss man Donald Trump ausnahmsweise einmal recht geben und ihn ein bisschen verstehen. Wenn also die NATO ständig die Sicherheitsgarantien der USA abrufen konnte, ist es mittlerweile so, dass die Amerikaner sagen, ihr seid nicht einmal bereit, so viel in eure Verteidigung zu investieren und ihr profitiert letztendlich nur davon, dass wir euch helfen. Deswegen auch die Entscheidung, die beim letzten NATO-Gipfel getroffen wurde, dass die NATO-Staaten aufgerufen sind, ihren Verteidigungsbeitrag von ungefähr 2% BIP letztendlich auf 5% anzuheben. Das heißt 3,5% des BIP für klassische Verteidigungsmaßnahmen und 1,5% auf infrastrukturelle Maßnahmen.
Ja, jetzt findet ja gerade das erste Treffen des Board of Peace statt, das Donald Trump vor wenigen Wochen angekündigt hat beim World Economic Forum. Angesichts solcher Entwicklungen stellt sich für mich die Frage, ob es nicht an der Zeit wäre, vielleicht öfter mal ein Risikobild aktualisiert zu veröffentlichen. Also gibt es Potenzial, dieses Format vielleicht auf Halbjahreserscheinung umzustellen?
Das ist derzeit noch nicht geplant, jedoch darf ich dazu anmerken, dass, wie gesagt, wir jetzt bereits in der Erstellung des Risikobildes 2027 uns befinden. Darüber hinaus wird jede aktuelle Entwicklung, sei es die Veröffentlichung einer neuen US-Sicherheitsstrategie, sei es die Veröffentlichung einer neuen EU-Sicherheitsstrategie, die gerade vorgenommen wird, das zum Anlass genommen wird, um ein sogenanntes Trendszenario zu erstellen. Das heißt, es gibt während des Jahres Zwischenprodukte, die auf solche eklatanten Entwicklungen sich dementsprechend ausrichten. Das heißt, Experten, die wir haben, sind ebenso mit dem Auftrag befasst worden, sei es Kooperationsinstitute und dergleichen mehr, auch diese Entwicklungen während des Jahres in einer Tiefe zu erstellen, dass wir sie jederzeit der Politik oder den Entscheidungsträgern zur Verfügung stellen können. Und weil Sie gerade angemerkt haben, Board of Peace von Donald Trump, das ist ja letztendlich nichts anderes als ein weiterer Hinweis, dass Donald Trump eine hohe Abneigung hegt gegen auf Rechtsstaatlichkeit basierenden Institutionen. Begonnen von den Vereinten Nationen, wo allerdings die USA natürlich ein Vetorecht als permanenter, mit ihrem permanenten Sitz im UN-Sicherheitsrat aufweisen. Das heißt, diese Maßnahme von Donald Trump, einen Board of Peace einzuführen, wo er im Übrigen gesagt hat, er ist auf seine Lebenszeit der Vorsitzende von diesem Board of Peace, ist ein klarer Hinweis darauf, dass er versucht, durch eigene Maßnahmen bestehende Institutionen, die er ablehnt, auszuhebeln. Und es gibt einige Staaten, die diesem Ruf bereits gefolgt sind. Es gibt andere Staaten, die mit großer Berechtigung nicht daran teilnehmen werden, weil sie sagen, es gibt ja bereits die Vereinten Nationen. In diesem Zusammenhang darf ich auch erwähnen, hier obskure Forderungen zu stellen. Wer also mehr als 3 Jahre diesem Peace of Board beiwohnen möchte, hat 1 Milliarde Dollar an die USA zu entrichten, zu zahlen, spricht Bände.
Jetzt gibt es natürlich auch kritische Stimmen zu der Publikation und eine davon betraf das, dass sich in der Grafik eigentlich nichts zum Thema Klimakrise findet. Das habe ich dann irgendwo gelesen, dass das als Meta-Risiko erfasst wird und alle anderen Risiken beeinflussen soll und deswegen nicht in der Grafik ist. Wie sehen Sie das?
Das Klimarisiko ist prominent in unserer Publikation abgebildet. Darf ich doch noch einmal darauf hinweisen, dass das Risikobild, wie wir es jährlich präsentieren, auf den Zeitraum 1 bis 2 Jahren abzielt. Das heißt, die Klimakrise ist noch nicht in so einer verschärften Form für Österreichs Sicherheit maßgeblich in den nächsten 1 bis 2 Jahren. Ein ganz anderer Faktor wird erzielt bei unserem längerfristigen Risikobild, das ja auf 10 Jahre abzielt, wo natürlich die Klimakrise mit allen ihren Auswirkungen einen wesentlich prominenteren Platz einnimmt.
Da findet sich dann auch das Thema Pandemien wieder?
Es findet sich auch das Thema Pandemien wieder und generell, ich habe auch schon über den Vorwurf gehört, dass mitunter einige Bedrohungen nicht in der Publikation aufscheinen, dem ich allerdings widersprechen möchte. Allein wenn Sie sich das Inhaltsverzeichnis ansehen, dort handelt es sich nicht um exotische Herausforderungen, sondern es sind alle, die ineinandergreifen. Das heißt, auch die Zukunft der Entwicklung der künstlichen Intelligenz, der Quantentechnologie, die irreguläre Migration, dass die organisierte Kriminalität und dergleichen mehr werden alle von uns analysiert, alle von uns dementsprechend angeführt und finden sich auch in welcher Ausprägung auch immer letztendlich im Risikobild wieder.
Ich habe mir nicht nur das Inhaltsverzeichnis angesehen von dieser Publikation, sondern etwa die Hälfte der Beiträge auch durchgelesen. Besonders interessant finde ich sie und ich nenne die Titel jetzt das Thema Versicherheitlichung des Klimawandels, Österreichs orbitale Abhängigkeit, wo es um künftige Telekommunikationsnetze geht, Österreichs Neutralität und die Risiken der Nicht-Debatte und, was für mich ganz neu war, Gender Disinformation als hybrides Wirkmittel, wie quasi auch durch ausländische Einflussnahme auf Diskurse versucht wird, Gesellschaften zu destabilisieren und damit eigentlich sowas wie ein feministischer, frauenpolitischer Rückschritt auch intendiert ist. Wie erfolgt denn die genaue Auswahl dieser Themen?
Die Themen, die ausgewählt werden, sind letztendlich ein Ergebnis der sogenannten Trendanalysen. Das heißt, wir schauen, welche Auslöser gab es aufgrund Aussagen von Politikern außerhalb Österreichs zum Beispiel. Und immer sehr wertvoll ist in diesem Zusammenhang, wie Sie ja bereits anfänglich erwähnt haben, Ereignisse wie die Münchner Sicherheitskonferenz, Weltwirtschaftsforum in Davos und dergleichen mehr, wo wir genau schauen, welche Aussagen werden dort getroffen, in welchem Zusammenhang und warum und in welcher Tiefe müssen wir sie im Anschluss dann auch beurteilen. Wenn mitunter auch reißerische Aussagen getroffen werden im Risikobild und durchaus auch in meiner eigenen Präsentation, jeweils am Anfang des Jahres, dann geben sich diese reißerischen Aussagen automatisch deswegen, weil sie von internationalen Akteuren und Politikern bereits so getroffen wurden und in ihren Auswirkungen von Experten auch bestätigt wurden.
Ja, ich habe so irgendwie den Eindruck, dass das eine Art Meta-Think-Tank-Arbeit ist, die hier passiert und die hier aggregiert wird, die sonst in Österreich keiner macht.
Das ist absolut richtig und deswegen ist ja unser Produkt, das mittlerweile eine höchste Akzeptanz findet, natürlich auch geeignet, um ihre Auswirkungen zu zeitigen auf Strategien, die dann Österreich selbst entwickelt. In diesem Zusammenhang ist natürlich zu nennen die österreichische Sicherheitsstrategie, die heuer noch in ihrer adaptierten Form sicherlich veröffentlicht werden wird und dergleichen mehr. Und auch natürlich den Rückschluss auf die gesamtstaatliche Herausforderung der Resilienz. Denn Resilienz bedeutet ja nicht nur militärische Landesverteidigung, sondern zwingend auch wirtschaftliche Landesverteidigung, geistige Landesverteidigung und zivile Landesverteidigung.
Und zu jedem Bereich der Landesverteidigung findet sich natürlich auch ein Beitrag in der Publikation. Wie sind denn so die Rückmeldungen, die Sie bekommen, entweder während der Veranstaltung oder auch danach? Gibt es da irgendwelche Highlights, die Sie nennen können? Militärdiplomatische Kreise, EU-Mitgliedstaaten? Was kommt da bei Ihnen an?
Die Rückantworten sind durchwegs positiv. Und wenn Sie angesprochen haben, zum Beispiel den Bereich der Militärdiplomatie, sprich die bei uns in Österreich akkreditierten Verteidigungsattachés, haben sich umgehend in weiterer Folge an uns gewandt und haben ersucht, unseren Herrn Generalsekretär für einen Vortrag zu gewinnen, den er natürlich auch gerne gemacht hat, Dr. Arnold Kammerl, um speziell den Verteidigungsattachés hier noch ein Risikobild zu präsentieren, was auch in die Tiefe weitergeht. Man darf ja nicht vergessen, wenn ich das Privileg habe, das Risikobild darzustellen, dann bin ich zeitlich gebunden, so in einer Phase von 25 bis 30 Minuten. Das heißt, ich kann auch gar nicht in der erforderlichen Tiefe alle Risiken so darstellen, wie sie vielleicht fürs Gesamtverständnis erforderlich sind. Aber deswegen gibt es ja aus diesem Grunde genau diese Publikation, um eben die gewünschte Vertiefung auch anstreben zu können.
Sicherheitsbewusst. Gespräche über Safety, Security und Strategy.
Herr Generalmajor, habe ich vergessen, irgendeine Frage zu stellen, die Sie gerne beantworten würden?
Ich würde gerne darauf hinweisen. Und ich habe es auch im Risikobild 2025 formuliert als positive Message. Auch wenn wir uns generell einer hybriden Kriegsführung gegenübersehen, so muss eines für uns ganz klar sein. Wir sind nicht alleine. Die EU bedeutet für Österreich den gesamtstaatlichen zentralen Handlungsrahmen. Das heißt, das eröffnet uns die Möglichkeit, uns nahezu täglich mit allen anderen EU-Mitgliedstaaten auseinanderzusetzen, Erfahrungen auszutauschen und natürlich gemeinsam Strategien voranzutreiben, wie die bereits erwähnte neue Ausarbeitung der EU-Sicherheitsstrategie. Das ist ein immenser Vorteil. Wären wir nicht in der EU, wie es zum Beispiel Großbritannien, Norwegen oder das neutrale Schweiz sind, dann sind die mehr oder weniger auf sich alleine gestellt und auf den Goodwill von EU-Mitgliedstaaten, um an deren Expertise teilhaben zu können. Was wir allerdings auch wollen, und Großbritannien ist hier generell für die Verteidigungsbereitschaft Europas ein ganz entscheidender Faktor, nicht nur deswegen, weil sie eine nukleare Macht darstellen, sondern auch, weil die britische Armee über entsprechende Einsatzerfahrungen verfügen, die bei anderen nicht in dieser Ausprägung vorhanden sind. Das heißt, wir müssen Großbritannien wieder näher an Europa heranbringen, Brexit hin oder her, um letztendlich dafür zu sorgen, dass Europa generell bedeutet, nicht nur militärisch, sondern auch wirtschaftlich, auch in der Entwicklung der Technologien einen Status erreicht, dass wir einen höchstmöglichen autonomen Status erreichen, um eben gegenüber ehemaligen Partnern, die wir heute als Akteure einstufen müssen, oder gar Nationen, die generell als Konkurrenten anzusehen sind, bestehen zu können. Und da gab es einen ganz markanten Ausspruch vom kanadischen Premierminister Mark Carney im Rahmen des Weltwirtschaftsgipfels in Davos, der gesagt hat, wenn die sogenannten Mittelmächte, und dazu gehören natürlich auch die EU und europäische Staaten, nicht in einer Einigkeit am Tisch sitzen, dann stehen sie auf der Speisekarte. Und das ist wirklich eine Aussage, die ich gerne unterstreichen möchte. Und gleichzeitig möchte ich betonen, dass natürlich die österreichische Bundesregierung in dem Bewusstsein, dass die EU das gesamtstaatliche zentrale Handlungsrahmen darstellt für Österreich, alle diese Aspekte zu schätzen, auch zu nutzen weiß.
Angenommen, Sie wären jetzt nicht in Uniform und in der U4 unterwegs und würden eine sicherheitspolitische Diskussion mit jemandem dort in der U4 beginnen. Was wäre so Ihre zentrale Botschaft, was eine Bürgerin, ein Bürger dieses Landes jetzt aktuell bedenken sollte?
Ich würde darauf pochen, dass wir alle zur Kenntnis nehmen, dass wir bereits im Fokus der hybriden Kriegsführung stehen. Das zentrale Element der hybriden Kriegsführung ist, dass die Resilienz von Nationalstaaten zertrümmert wird und zweitens, dass die Einigkeit innerhalb der EU zerschlagen werden soll. Zum zweiten Punkt. Hier gibt es bereits ausreichend Beispiele. Wir müssen hier leider unseren Fokus auf Ungarn und die Slowakei richten, die offenkundig nicht mehr bereit sind, alle Sanktionen der EU gegenüber Russland aufgrund des völkerrechtswidrigen Angriffes auf die Ukraine mitzutragen. Wir sind derzeit auch besorgt, was Tschechien betrifft. Nach ihren Wahlen ist nicht auszuschließen, dass sie sich so in das Fahrwasser von Ungarn und Slowakei begeben. Und eines ist in diesem Zusammenhang ganz wichtig zu erwähnen. Auch wenn in den Medien verständlicherweise immer aktuelle Entwicklungen aufpoppen, wie Donald Trump möchte Grönland oder Donald Trump interveniert in Venezuela, dürfen wir eines nicht vergessen. Wir haben Krieg in Europa und die Ukraine kämpft nicht nur für ihr eigenes Fortbestehen, sondern auch für Europa. Was meine ich damit? Solange die Ukraine mit der ganz sicheren westlichen Unterstützung, insbesondere seitens Europas und der EU, in der Lage ist, den Konflikt mit Russland nicht zu verlieren. Und ich gehe jetzt auf einmal davon aus, dass Friedensinitiativen nicht greifen. Wir haben erst gestern gesehen, dass die in der Schweiz stattgefundenen Gespräche abgebrochen wurden. Dann bedeutet das für Europa, die Ukraine erkämpft für uns die Zeit, dass wir 2028, 2030 oder vielleicht 2032 in der Lage sind, auch eine Konfrontation mit Russland durchstehen zu können.
Ja, und der Beginn dieses Krieges 2022 war auch einer der Gründe für mich, diesen Podcast zu starten. Herr Generalmajor Wartok, was wäre denn so zum Abschluss der Medientipp, den Sie den Hörerinnen und Hörern von Sicherheitsbewusst gerne mitgeben würden?
Ich würde in diesem Falle zwei Buchtipps abgeben, wenn ich darf. Und das eine betrifft den Professor an der Universität der Bundeswehr, Dr. Carlo Masala, der hier ein Szenario beschrieben hat, das lautet, wenn Russland gewinnt. Um es kurz zu umschreiben, das Szenario geht davon aus, und es ist natürlich ein fiktives, dass 2028 Russland den Krieg mit der Ukraine gewonnen hat. Interessanterweise spielt er das Szenario noch fort, in dem Putin zurücktritt und ein Nachfolger übernimmt. Und alle Hoffnungen des Westens, dass dieser Nachfolger vielleicht wieder dazu tendiert, die regelbasierte Weltordnung akzeptieren zu wollen, stellt sich genau das Gegenteil heraus. Das heißt, 2028 greift Russland das Baltikum an. Und das Interessante ist dabei, bei dieser Szenario-Darstellung, wie Europa, das heißt die EU, als auch die NATO, natürlich auch die USA mit dieser Konfrontation umgehen. Wie reagieren wir oder reagieren wir nicht? Das ist das Entscheidende. Der zweite Buchtipp ist von Adrian Geiges und nennt sich Front gegen die Freiheit und setzt sich auseinander mit dem prekären Verhältnis zwischen Russland und China. Es geht darum, welches Verhältnis heutzutage zwischen Russland und China besteht und welches in weiterer Folge auch prägend sein wird im Hinblick auf die auch im Risikobild genannte konfrontative Multipolarität zwischen USA, China und Russland.
Jetzt ist das eine Podcast-Folge und drei große Medientipps. Und für die Hörerinnen und Hörer, die viel Zeit haben, würde ich Sie noch bitten, eine Einschätzung zu machen, in welcher Reihenfolge Sie denn diese Medientipps abarbeiten sollten, wenn man Ihre eigene Publikation mit dazu rechnet.
Als erstes muss ich natürlich das Risikobild 2026 ins Spiel bringen, denn das ist ja keine Fiktion und kein mögliches Szenario, sondern bildet die Realität einfach ab, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Als zweites will ich dann doch nennen das Buch von Carlo Masala, Wenn Russland gewinnt, weil es viel Aufschluss gibt darüber, welche Defizite wir in der Einigkeit innerhalb Europas aufweisen und warum wir deswegen extrem gefährdet sind. Und als drittes dann für die Großwetterlage, das zukünftige Verhältnis zwischen China, USA und Russland, würde ich Front gegen die Freiheit empfehlen.
Möge sich das alles ausgehen bis nächstes Jahr im Jänner, wenn das Risikobild 2027 dann veröffentlicht wird. Herr Generalmajor, vielen Dank für das Gespräch.
Recht herzlichen Dank, es war mein Vergnügen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören und bis bald bei Sicherheitsbewusst.
Danke fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie den Podcast Sicherheitsbewusst auf Spotify, Apple Podcasts oder anderen Podcast-Plattformen. Stay safe, stay secure und stay tuned. Bis zum nächsten Mal hier bei Sicherheitsbewusst.